The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 25. Oktober.
Let's now get you the latest from the 16th BRICS Summit in Kazan in Russia.
Die Welt zu Gast bei Wladimir Putin, zumindest jener Teil der Welt, der dem Westen seine ökonomische und politische Vormacht abnehmen will. Die BRICS sind eine Vereinigung, die als eine Art Gegenveranstaltung zu den G7 gesehen werden könnte. BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der Gründungsmitglieder Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Allein diese Staaten zählen 3,6 Milliarden Bürger. Das ist fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Vertreter aus insgesamt 36 Ländern waren laut Kreml zu Gast in Kasan, darunter auch der Iran, Laos, Kongo und. Nicht alle sind BRICS-Mitglieder, aber Anwärter oder zumindest Verbündete, die BBC berichtet.
President Putin has met President Xi at the BRICS summit, calling the Chinese leader a dear friend. Vladimir Putin has been welcoming delegations from more than 30 countries as Russia hosts a summit of emerging economies.
Das Staatsfernsehen Russia Today übertrug artig schöne Bilder von Putin, umgeben von seinen mächtigen Freunden aus aller Welt. Die Botschaft, die der Diktator Putin ausstrahlen will, ist simpel. Seht her, der Westen sagt, ich sei isoliert, aber die Mehrheit der Welt hofiert mich. Im offiziellen Teil wurde vor laufenden Kameras über Konflikte diskutiert, über Kriege, über internationale Finanzen und über die Ukraine. Immerhin, der wohl mächtigste Freund des Kreml-Herrschers, Chinas Präsident Xi Jinping, hat den Krieg Russlands von sich aus angesprochen, hier in einer Live-Übersetzung.
The Ukraine crisis still persists.
Xi sagt zum Ukraine-Krieg, wir müssen drei Prinzipien respektieren. Keine Ausweitung des Schlachtfelds, kein weiteres Aufschaukeln des Konflikts und ein Streben nach Deeskalation.
We must uphold the three key principles, namely no expansion of the battlefields, no escalation of hostilities and no fanning flames, and strive for swift de-escalation of the situation.
Aber es gab auch einen Gast aus dem Westen, den Putin in der Runde begrüßt hat.
Mr. Guterres, you have the floor.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres, ein Portugiese, war nach Kasan gereist, trotz scharfer Kritik aus Teilen der EU und aus der Ukraine. In seiner Rede sprach Guterres von der Welt als globale Familie. Für die Ukraine hat er einen, Zitat, gerechten Frieden gefordert, in Übereinstimmung mit der UN-Charta, dem Völkerrecht und den Resolutionen der UN-Generalversammlung.
We need peace in Ukraine. A just peace in line with UN Charter, international law and General Assembly resolutions.
Vom Kreml-Despoten gab es nur Häme. Vor allem über den Vergleich mit der Familie hat er sich lustig gemacht. Zitat, in Familien gibt es leider oft Zerwürfnisse, Skandale und Streit ums Eigentum. Mitunter kommt es dabei zum Kampf.
Скандалс. Division of property. Even breaching a fight.
Soweit der offizielle Teil des Gipfels, für alle sichtbar und hörbar. Hinter verschlossenen Türen, abseits der Propaganda, in den vertraulichen Gesprächen, klang es vielleicht anders. Hoffentlich. Eines hat sich aber gezeigt, die BRICS-Staaten sind ein neuer Global Player, der mächtiger wird und das ohne Beteiligung des Westens. Dass der UN-Generalsekretär auch aufgetreten ist, sieht manch einer als Einknicken vor dem Kreml, aber immerhin hat er für den Westen die Fahne hochgehalten, seine Positionen mitgeteilt und dafür gesorgt, dass das BRICS-Treffen nicht ein reines Selbstgespräch von Putin und von seinen Freunden gewesen ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. ZDF-Moderator Mitri Sirin spricht mit meinem Kollegen Gabor Steingart darüber, warum die Polarisierung in der Migrationsfrage weiter zunimmt.
Es gibt ja nicht sowas wie eine Integrationsstrategie, eine echte Integrationsstrategie.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß, welche neuen Quartalszahlen die Anleger interessieren. Wir feiern einen Meilenstein der Kinogeschichte und den Männergeschmack von Lana Del Rey.
Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion fordert in einem Positionspapier einen Integrationsvertrag. Danach sollen sich sämtliche Zuwanderer in einer individuellen Vereinbarung verpflichten, innerhalb von maximal 18 Monaten den Lebensunterhalt für sich und seine Familie ohne staatliche Unterstützung zu bestreiten.
Anderthalb Jahre möchte die Union Migranten künftig geben, um sich zu integrieren. Ab dann sollten keine Sozialleistungen mehr in Anspruch genommen werden. Was bedeutet das? Es müssen Deutschkenntnisse vorhanden sein und der Lebensunterhalt selbst gesichert werden. Dagegen stellen sich SPD und Grüne. Dieser Plan der CDU sei nicht mit dem EU-Recht zu vereinbaren. Unumstritten bleibt nur, dass Deutschland eine bessere Migrationspolitik braucht. Da sind sich alle Parteien einig. Es braucht einen klaren Plan für eine gelingende Integration. Davon ist Mitri Sirin auch fest überzeugt. Er ist im ZDF der bekannte Moderator der Heute-Nachrichten. Sirin ist Sohn türkischer Gastarbeiter. Mit ihm hat mein Kollege Gabor Steingart über den wandelnden Migrationsbegriff und die gesellschaftliche Debatte darüber gesprochen.
Einen schönen guten Morgen, Mitri Sirin.
Guten Morgen, Gabor, vielen Dank für die Einladung.
Mitri, was würdest du sagen zu dem Satz, der Migrant ist der neue Sündenbock unserer Zeit?
Das war doch schon immer so, finde ich. Also immer wenn irgendwas politisch eng wurde, dann ist zumindest diese Gruppe, diese gesellschaftliche Gruppe doch immer als erste adressiert worden.
Richtet sich das ja in der Öffentlichkeit meist gegen den illegalen Migranten, aber so trennscharf ist das dann oft gar nicht. Es ist kein positives Wort mehr, Migrant zu sein oder migrantische Wurzeln zu haben wie du und ich.
Naja, ist doch immer so, wenn es irgendwie nicht gut läuft, dann schaut man doch immer auf die gesellschaftlichen Minderheiten, obwohl, wenn man sich die Statistiken anschaut, die Minderheiten ja schon fast jetzt die Hälfte der Gesellschaft ausmachen, zumindest in einigen Bereichen, wenn man an Schüler denkt, Grundschule, jeder zweite Grundschülerin hat den sogenannten Migrationshintergrund.
Und du bist Gastarbeiterkind, kann man so sagen, oder?
Ja absolut. Ich bin Gastarbeiterkind, war ja so, 14 Millionen Gastarbeiter sind gekommen. In den 60ern ging es los und meine Eltern gehörten dazu. 11 Millionen haben sie dann irgendwann als Anwerbestopp war wieder zurückgeschickt. Und die 3 Millionen, die sind dann geblieben oder die 2,5 Millionen. Und ich bin halt einer der Nachfahren, zweite Generation.
Wir suchten Gastarbeiter und es kamen Menschen.
Genau, sagte Max Frisch.
So ist sagte es. Max Frisch, du bist einer der Menschen.
Ich hoffe doch.
Du bist einer der Menschen, die geblieben sind, um hier dann heimisch zu sein. Und wie fühlst du dich jetzt?
Wenn mich jemand fragt, ich bin hier geboren, ich fühle mich deutsch, ich bin deutsch. Ich habe interessanterweise 2 Pässe immer noch. Und natürlich habe ich noch Kontakt zu meiner Kultur. Meine Mutter und so weiter erzählt mir immer, was dann in der Heimat, in der Türkei los ist. Aber trotzdem, ich fühle mich deutsch. Ich weiß, da ist noch ein anderes Herz, das da schlägt. Und ich bin auch froh, dass es das gibt, weil das bereichert auch mein Leben.
Vielleicht haben wir ja deswegen 2 Herzkammern, 2 Herzmuskeln.
Ja, aber du kennst es doch, oder?
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, als halber Unge habe ich es leichter. Ich bin optisch nicht zu erkennen. Ich habe keinerlei Erfahrungen, dass man mich so angesprochen hat. Und man darf nicht vergessen, mein Vater ist als Freiheitskämpfer sozusagen in Deutschland empfangen worden.
Ja.
Nicht als Gastarbeiter, er war Akademiker. Die Deutschen haben von Anfang an sehr unterschieden sozusagen nach der Sortenreinheit der Migranten. Und wir zählten immer zu den Guten.
Und so geht es auch allen Schweden, Isländer und ja. Finnen, die hier in Deutschland sind.
Deswegen, ich habe nichts zu klagen. Trotzdem registriere ich natürlich, und darüber wollte ich mit dir sprechen, das gesellschaftliche Klima hat sich verändert. Remigration war dieses Schlagwort in Potsdam. Mhm. Und auf einmal spricht auch der Bundeskanzler von Rückführung, ganz selbstverständlich, was ja dasselbe Wort ist, nur ein bisschen weniger Latein dabei.
Das stimmt, und ich bin eigentlich fast erschrocken, mit was für einem Tempo die Dinge sich verändert haben. Als wir Remigration gehört haben, waren wir, oder ich zumindest, extrem schockiert. Ich habe mich auch angesprochen gefühlt und ich habe das auch öffentlich gemacht, obwohl ich mich bei solchen Dingen eher zurückhalte in meiner Rolle als Anchor in der 19 Uhr beim ZDF. Da kann ich mich nicht zu jedem politischen Thema einlassen, das mache ich auch nicht. Aber das ging mir wirklich an die Substanz und das habe ich geäußert. Und da hat sich die Politik doch treiben lassen, und das ist jetzt das Selbstverständlichste der Welt, und ich finde, das ist ziemlich schnell gegangen, und das kann man hinterfragen und darf man auch hinterfragen.
Du hast neulich ja Merkel getroffen, du hast das erste Interview mit ihr gemacht seit dem Machtverlust, dem freiwilligen Machtverlust. Und ihr habt auch über diese Themen gesprochen. Also 2015 gilt ja für viele in der CDU als Wendepunkt der Geschichte und als wichtigster Treiber für den Aufstieg der AfD. Mhm. Wie reflektiert sie eigentlich dieses veränderte Klima?
Ich habe sie zumindest konfrontiert mit meinen persönlichen Rassismuserfahrungen im Osten. Ich habe dort auch lange Zeit gearbeitet. Ich habe dort, glaube ich, über 5 Jahre gearbeitet in Sachsen-Anhalt und habe sie dazu befragt, warum das denn so sei. Warum erlebe ich mehr Rassismus im Osten als im Westen? Warum ist das so? Und sie hat schon so in ihrer Art, wie sie Dinge halt erklärt, gesagt, dass das schon auch mit den mangelnden Erfahrungen zu tun hat, der Menschen im Osten mit anderen Kulturen. Das war kurz verkürzt ihre Antwort. Und das kann man sagen, aber das erklärt es trotzdem nicht.
Und der Osten ist ja nicht in NRW und nicht im Saarland. Wir haben ja mittlerweile eine Bewegung, die AfD hat die SPD als zweitstärkste Partei abgelöst, ist hinter der CDU die Nummer 2, die AfD, vor der Kanzlerpartei. Das ist eine Situation, die hätte man sich vor 10 Jahren so nicht vorstellen können. Spiegelt aber auch nicht Ostdeutschland, sondern spiegelt das, was in ganz Europa los ist. Das heißt, da hat sich ja in der Sache was verändert.
Naja gut, aber das hatte ich ja eingangs gesagt, wenn die Dinge schlecht laufen, vor allen Dingen ökonomisch, dann spürt das natürlich erstmal der kleine Arbeiter, ja, die arbeitende, harte Gesellschaft, von der die SPD die ganze Zeit immer spricht, aber nicht mehr erreicht. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum die Union sich da jetzt hinwendet, ja. Die Union will jetzt auch die Arbeitnehmerschaft für sich einnehmen bei der Bundestagswahl. Und da bin ich mal gespannt, was uns da noch für einen Bundestagswahlkampf, ich meine, wir sind jetzt schon mittendrin, erwartet. Aber ja, die AfD punktet in dem Klientel und das ist Alarmzeichen genug schon seit langer Zeit.
Aber sie punktet ja auch deswegen, weil die anderen nichts unternehmen, dass es besser wird, dass die Akzeptanz steigt, dass das, was man früher mit Integration bezeichnet hat, vorankommt.
Also wenn ich wirklich eine Kritik formuliere, dann tatsächlich, es gibt ja nicht sowas wie eine Integrationsstrategie, eine echte Integrationsstrategie. Das fängt bei den Schulen an, die absolut überfordert sind. Das fängt bei der Integration auf dem Arbeitsmarkt an. Natürlich hat man dafür schon viel Geld ausgegeben, aber es wirkt nicht und ich erkenne da auch nichts Langfristiges und das sagen viele Bildungsforscher, das sagen viele Kritiker und ich glaube, das muss man erstmal angehen und dann, glaube ich, wird man auch wieder ernst genommen. Aber ich finde das interessant, dass gerade die SPD, dass gerade die Grünen auf dem Felde
blank sind,
bis jetzt nicht zustande gebracht haben, weil das hätte ich mir doch schon erhofft und auch gewünscht, dass da was passiert. Es gibt 9 Millionen Menschen in Deutschland, die wahlberechtigt sind und einen Migrationshintergrund haben. 9 Millionen. Das ist ein großer Anteil an, wenn man jetzt vielleicht an 8 Parteien denkt, die möglicherweise nächstes Jahr im Bundestag sind, also eine höchst attraktive Zielgruppe, die muss man auch irgendwie erreichen und ansprechen mit richtigen Konzepten.
Wie gehen wir mit unseren Landsleuten um, die sich auch sehr verhärtet haben in ihrer Vision? Wir haben ja die Erfahrung gemacht in Ostdeutschland, gerade in Landstrichen, wo es eigentlich gar keine oder wenig praktische Erfahrung gibt, dass es trotzdem eine Idee gibt, also eine Art Storytelling, das so übermächtig ist.
Ja, ich diese ganzen Erklärungsversuche, ich habe dem ja nachgespürt in einer Doku, die ich gemacht habe zur deutschen Einheit. Was haben eigentlich Migranten und Ostdeutsche gemeinsam? Beide haben diese Ausgrenzungserfahrung, Rassismuserfahrung, beide werden abqualifiziert und so weiter und so fort. Wieso können sich diese beiden Gruppen nicht annähern? Weil das Gegenteil passiert ja eigentlich.
Das Gegenteil passiert. Und? Aber gibt es eine positive Antwort darauf? Warum können die sich nicht verbünden?
Ich will unbedingt einen zweiten Teil drehen. Dann komme ich nochmal wieder.
Wie sich zwei Minderheiten.
Ja.
denn die Ostdeutschen sind auch eine Minderheit in diesem wiedervereinigten größeren Deutschland.
Ja, aber ich finde, das ist eine wahnsinnig spannende Betrachtungsweise. Und Frau Merkel fand das auch spannend. Und darum hat sie mir damals zugesagt für das Interview.
Sind vielleicht Migranten im eigenen Land?
Absolut, ja. Das ist zumindest nicht Migranten, aber die Wahrnehmung, die sie haben, ist dann doch, ihr habt uns alle nicht verstanden. Und dieses Nicht-Verstanden-Fühlen, Nicht-Verstanden-Werden, das haben ja auch viele Migranten. Das ist so. Keiner versteht uns.
Aber ich denke, wir haben jetzt ein bisschen mehr verstanden, dass man sich ums Verstehen auch bemühen muss. Verstehen ist nichts, was automatisch passiert. Ich bedanke mich sehr bei dir, Mitri, für das Gespräch.
Gabor, vielen, vielen Dank. Danke.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, es gibt neue Zahlen von UPS, die echt beeindruckend ausfielen. Der Umsatz stieg um 5,6% und der operative Gewinn kletterte um 48% nach oben. Die Ergebnisse sind deshalb so bemerkenswert, weil UPS im ersten Halbjahr mit Rückgängen zu kämpfen hatte. Außerdem passte UPS seine Prognosen für das Gesamtjahr an und erwartet jetzt eine operative Marge von etwa 9,6%. Aktuell liegt die bei 8,9%. Das Unternehmen fokussiert sich jetzt darauf, die Effizienz zu steigern und die Kosten besser zu kontrollieren, um langfristig profitabel zu bleiben. Die Anleger an der Wall Street feierten das mit einem Aktienplus von 5,3%.
Und Anne, die US-Fluggesellschaft American Airlines hat auch die Bücher aufgemacht. Wie geht es dem Unternehmen?
Ja, da gab es auch einen Rekordumsatz von 13,6 Milliarden Dollar, was ein Anstieg von 1,2% entspricht. Unterm Strich stand zwar ein Verlust von knapp 150 Millionen Dollar, das ist aber deutlich weniger als noch vor einem Jahr. American Airlines hat seine Vertriebsstrategie überarbeitet, um jetzt auch direkte Buchungen zu fördern und die Beziehungen zu Reisebüros und Firmenkunden zu stärken. Und diese Maßnahmen scheinen sich tatsächlich auszuzahlen. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Kurz nach Veröffentlichung der Zahlen gab es auch zunächst einen Aktienplus. Am Ende schloss sie dann aber mit einem Minus von 0,7%, weil es dann doch einige Gewinnmitnahmen gab.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass es tatsächlich schon 45 Jahre her ist, seit Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, das Licht der deutschen Kinoleinwände erblickt und uns das Fürchten gelehrt hat. 1979 war das Jahr, als das blutrünstige Alien-Monster seine Klauen tief in die Seelen der Kinobesucher grub. Doch was war noch gleich die Handlung? Die Crew des Raumschiffs Nostromo ist eigentlich schon auf dem Heimweg zur Erde, bis ein mysteriöses Notsignal von einem fremden Planeten ihren Kurs ändert. Ein fataler Umweg, wie sich herausstellt, denn sie nehmen außerirdische Fracht mit.
Moment mal, da bewegt sich was. Es scheint lebendig zu sein.
Nämlich einen parasitären Killer, ein Alien, der gnadenlos Jagd auf die Besatzung macht. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Nur Ellen Ripley, die zweite Offizierin an Bord, gespielt von Sigourney Weaver, bewahrt einen kühlen Kopf, nimmt es mit dem Alien auf und überlebt als Einzige. Der Film hat Geschichte geschrieben und die Science-Fiction-Szene auf alle Zeiten inspiriert. Dabei hat der Streifen gerade mal 11 Millionen Dollar gekostet. Dafür steht heute in der Hollywood A-Liga keiner mehr auf. Regisseur Ridley Scott war aber nicht nur als Filmemacher seiner Zeit voraus. Dass er Sigourney Weaver gegen alle Widerstände der Studios als weibliche Heldin durchgeboxt und keinen Mann besetzt hat, das war was Besonderes im Jahre 1979. Alien gilt zwar als ein Science-Fiction-Horrorstreifen, für Sigourney Weaver aber war es ein himmlischer Erfolg und der Start einer großartigen Karriere.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Zu glauben, dass Promis nur im Blitzlichtgewitter der High Society ihre besseren Hälften finden. Es gibt genug Beispiele von Stars, die ihre große Liebe nicht in Hollywood, sondern in den unscheinbarsten Ecken des Alltags gefunden haben. Die Schauspielerin Julia Roberts zum Beispiel hat einen Kameramann vom Set geheiratet, Anne Hathaway hat einen Juwelier zum Mann genommen und Matt Damon hat sich in eine Frau verknallt, die er in einer Bar kennengelernt hat. Dieses Jahr setzt die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey dem Ganzen die Krone auf. Die Königin des melancholischen Vintage-Glamours und der Amerikaner-Romantik hat sich im Herbst diesen Jahres das Jahrwort mit, jetzt kommt es, einem Alligator-Tour-Guide aus Louisiana gegeben, Jeremy Dufresne. In ihren Songs hat die 39-Jährige öfter mal das Bild ihres Typmannes durchscheinen lassen. Älter, etwas rau, aber liebenswert. Ein richtiger Rockabilly eben. Und genauso jemand scheint der Mitte 50-jährige Bootskapitän Jeremy zu sein. Gefeiert wurde die Hochzeit standesgemäß zwischen Sumpfbooten und Alligatoren. Eine Romantik, die direkt aus einem ihrer Songs entsprungen sein könnte. Bodenständig und doch irgendwie magisch. Feet don't fail me now. Take me to the finish line. All my heart it breaks every step that I take. But I'm open at the gates. They'll tell me that you're mine. Ich wünsche Ihnen jetzt einen zauberhaften Start in den Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Walking through the city streets. Is it by mistake or design? I feel so alone on the Friday nights. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? It's like I told you, honey. Don't make me sad.